Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Herzlichen Dank auch für die Einladung, hierher zu kommen, in diese schöne Gemeinde, die so wunderbar hier architektonisch gestaltet ist. Das Thema sehen wir jetzt schon. Ich möchte ein paar Hinweise geben vom Kassetten- und Büchertisch. Der Brand, der immer wieder mit mir mitreist, wird diesen Vortrag auch auf CD und Kassette aufnehmen. Und dieser Vortrag von heute kann direkt 5 Minuten nach Beendigung des Vortrags dort am Kassettentisch erworben werden. Er hat viele andere Vorträge aufgenommen, die ich sonst wo gehalten habe. Wir gehen auf Weihnachten zu und da nenne ich einmal 2 der Themen. Was ist der Urgrund von Weihnachten? Oder was war der Stern von Bethlehem? Da haben viele Leute drüber nachgedacht. Und diese Rätselfrage wird hier auf dieser CD beantwortet. Dann kostenlos kann man mitnehmen dieses Traktat, 8 Seiten, in farbig gestaltet. Wie komme ich in den Himmel? Es ist die wichtigste Frage überhaupt. Ich wüsste keine zweite Frage, die ähnlich wichtig ist wie die. Hier kurz und knapp beantwortet. Dann ein anderes, auch wieder 8-seitig. Wer ist der Schöpfer? Und ein drittes, auch wieder passend zu Weihnachten, Krippe, Kreuz und Krone. Schauen Sie sich da um, die können Sie kostenlos mitnehmen. Und dann ein Buch, das zum heutigen Abend passt, ist dieses hier, So steht's geschrieben. Das meiste, was ich heute Abend sagen werde, kommt in diesem Buch vor. Auch die mathematischen Berechnungen, die ich hier kurz skizzieren werde, sind in großer Ausführlichkeit hier in diesem Buch nachzulesen. In Amerika lebte ein weiser Indianerhäuptling. Und er war dafür bekannt, dass er immer sehr treffende und weise Antworten gegeben hat. Eines Tages war er zusammen mit seinen Getreuen und am Ende dieser Versammlung stellt ein Indianer folgende Frage. Großer roter Bruder, wie wird wohl der kommende Winter werden? Nun, der Häuptling, sagte ich schon, war ein weiser Mann und so überlegte er sich Folgendes. Er sagte, wenn ich jetzt sagen werde, der kommende Winter wird sehr mild sein, du kennst deine Indianerbrüder, die sind faul, dann werden sie kein Holz sammeln. Also was sagst du? Der kommende Winter wird so richtig knackig kalt werden. Und so sagt er auch. Dann beobachtete er den herannahenden Winter und er stellte fest, dass dieser Winter offensichtlich sehr mild werden wird. Jetzt bekam er große Sorge um seine Voraussage und dachte, was kann ich nur machen? Er nahm sein Pferd und ritt zur nächsten meteorologischen Station hin, wo weiße Wissenschaftler arbeiten, und fragte dort den weißen Wissenschaftler, könnt ihr mir sagen, wie der kommende Winter wird? Ja, sagt der Wissenschaftler, gar kein Problem. Der kommende Winter, der wird sehr, sehr kalt werden. Er wird auch lange andauern. Da fiel ihm ein Stein vom Herzen und der Häuptling dachte, wie haben die das nur rausgekriegt? Die haben hier so viele Messgeräte und Satelliten und Computer, was die alles einsetzen. Und so fragte er den weißen Wissenschaftler, wie habt ihr das eigentlich rausbekommen? So durch eure Berechnungen und Computer und Satelliten. Nein, sagt der weiße Wissenschaftler, viel einfacher. Wir haben die Indianer beobachtet und die sammeln Holz wie die Verrückten. Da hatte er seine eigene Information wieder zurück. Eigene Information wird uns nicht weiterhelfen. Darum brauchen wir Informationen von außen. Solche Information von außen ist die Bibel. Und aus diesem Grunde habe ich das Thema heute Abend einmal genannt, warum ich als Wissenschaftler der Bibel glaube. Hier ein Hinweis zu meiner Homepage, wo man viele Bücher auch runterladen kann. Man muss die Bücher gar nicht hier kaufen, man kann sie direkt runterladen. Und viele Aufsätze, auch in verschiedenen Sprachen, kann man dort runterladen. Ebenso auch diese Traktate, die ich genannt habe, auch in vielen Sprachen. Ich komme aus Braunschweig Wo liegt Braunschweig? Ein Freund von mir hat 5 Punkte genommen vom Rande Europas und dann die Koordinaten in einen Computer eingegeben und dann den Mittelpunkt ausgerechnet. Und es ist nicht zu fassen, es kam raus, der Kohlmarkt von Braunschweig ist der Mittelpunkt Europas. Welch eine Überraschung. Nun, ich gebe zu, wenn man die Punkte etwas anders wählt, wäre das gar kein Problem, auch hier Fehlefanz zum Mittelpunkt von Europas zu erklären. Ja, die Bibel beantwortet mir 3 grundlegende Fragen. Das sind Fragen, die wir alle haben. Jeder Mensch, der über diese Erde geht, wird mit diesen 3 Fragen konfrontiert. Woher komme ich? Wozu lebe ich überhaupt hier auf dieser Erde? Und wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Das sind grundlegende Fragen, die wir alle haben. Und ich reise sehr viel auch in anderen Ländern herum und stelle fest, diese Fragen haben auch Menschen in Japan und in Südafrika und Paraguay und wo überall wir hinkommen. Und so suchen wir darauf Antworten. Es gab eine Zeit, wo man weithin glaubte, die ersten Menschen haben so ausgesehen, wie der Künstler sich das hier vorgestellt hat. Also diese Welt, diese Menschheitsgeschichte begann mit einem solchen Ehepaar. Heute glauben die meisten Menschen, wir seien aus einem Zufallsprozess entstanden, den wir Evolution nennen. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Mit der Bibel ist das so eine Sache. Woher kommt eigentlich die Bibel? Und dabei sind wir bei einer weiteren Grundfrage angekommen. Die Bibel gibt mir zwar die Antworten auf die Fragen, die wir eben gestellt haben, aber die Frage ist natürlich, können wir der Bibel glauben? Kann man all das annehmen, was die Bibel uns sagt? Es gibt für die Bibel nur 2 Gründe für ihre Herkunft. Entweder die Bibel ist von Gott oder sie ist von Menschen. Das sind die beiden Möglichkeiten. Nun, wenn die Bibel von Menschen erdacht ist, dann sind solche Begriffe, die wir in der Bibel häufig vorfinden, Himmel und Hölle, Auferstehung und ewiges Gericht, nur Fantastereien menschlicher Erzählkunst. Und dann könnten wir die Bibel genauso hinstellen neben Grimms Märchen und es wäre von gleichem Rang, wenn Menschen sich das ausgedacht haben. Wenn aber die Bibel von Gott ist, sieht es völlig anders aus, dann gibt es wirklich einen Himmel und auch eine reale Hölle. Dann gibt es ein Gericht nach dem Tod, wo sich jeder von uns verantworten muss, ohne Ausnahme. Da kommt keiner dran vorbei. Und dann existieren wir auch für ewig und immer. Wir sehen also, das sind sehr weit auseinanderliegende Antworten und darum müssen wir ganz sicher sein, ob die Bibel von Menschen erdacht und erfunden ist oder ob die Bibel wirklich von Gott stammt. Und die Frage stellt sich, wie können wir das herausfinden? Wie erkennen wir, ob die Bibel wahr ist oder auch falsch? Das ist eine wichtige Frage. Wir leben in einer Zeit, wo die Bibel von vielen Menschen nicht mehr geglaubt wird. Ja, selbst Theologen sagen, da ist manches zweifelhaft und wir wissen nicht, was wir da überhaupt noch glauben können. Das ist eine Zeit, in der wir leben. Umso dringender ist es darum, dass wir sehr genau vorgehen, um diese Antwort präzise zu finden. Und das wollen wir heute Abend tun. Ich möchte 3 Punkte herausgreifen, um die Antwort zu finden, ob die Bibel wahr ist, ob die Bibel von Gott ist. Zunächst mal ein paar Gedanken zu den Lebenskonzepten. Ich hielt irgendwo einen Vortrag über die Bibel. Und da kam hinterher ein Physikprofessor auf mich zu und er sagte, wissen Sie, was Sie da erzählt haben, das war ja ganz gut und schön, aber Sie haben ja das meiste mit der Bibel begründet. Und der Bibel, sagt er, kann man doch gar nicht glauben. Das ist ein uraltes Buch. Wovon reden Sie überhaupt? Na, ich sagte, das müssen wir prüfen, da haben Sie recht. Ihre Frage ist ja berechtigt. Und dann habe ich mir einen sehr alten Text genommen aus der Bibel, einen einzigen Vers. nämlich aus dem Buch Josua, Kapitel 1, Vers 8, wo da steht: Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir gelingen und du wirst es recht ausrichten. Und dann sagte ich ihm: Wenn wir uns einmal umschauen in unserem Land, stellen wir fest, in den Großstädten geht die Ehescheidungsrate auf 50% zu. Sodass viele junge Leute schon überlegen, ob sie überhaupt noch heiraten sollen, wenn dann nachher doch wieder so eine Ehescheidung ansteht. Viele berichten von Mobbing an den Arbeitsplätzen. Und wenn wir die Zeitungen aufschlagen, dann lesen wir immer wieder von Korruption, von Betrügereien, von Terrorismus und so vielen Dingen. Und dann sagte ich ihm: Wissen Sie, die Bibel sagt uns, wie wir eine Ehe gut führen können, wie wir unsere Kinder erziehen sollen, wie wir uns gegenüber dem Staat verhalten sollen. Alle diese Dinge stehen in der Bibel drin. Und dann haben wir diesen Vers gelesen, den ich eben schon genannt habe. Und dann sagt dieser Mann, der es so kritisch war, ja, sagt er, man muss auch danach tun, was da steht. Ich sage, sehen Sie, in wenigen Minuten war er ganz anderer Meinung geworden. Weil er offenbar erkannte, dass die Bibel uns wirklich Antworten gibt auf alle möglichen Lebensfragen. Ich greife mal einen Punkt jetzt hier heraus, nämlich was sagt die Bibel uns über Essen und Trinken? In Lukas 21, da lesen wir: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung. Viele Menschen haben das Problem, wenn sie morgens auf die Waage steigen, dann schlägt der Zeiger zu weit nach rechts aus. Das geht mir auch manchmal so. Da muss ich sehen, wie ich das wieder wegkriege. Und die Bibel gibt uns hier einen Ratschlag. Manche Leute gehen in einen Buchladen und kaufen sich dann alle möglichen Bücher, alle möglichen Diäten. Es gibt zum Beispiel eine Eierdiät. Da kann man beliebig viele Eier essen, sodass sie einem schon aus dem Hals raushängen. Und man nimmt keinen Gramm zu. Aber hinterher geht es einem doch sehr schlecht. Und dann gehen die Leute zum Arzt und sagen das, was sie gemacht haben. Sagt der Arzt, hätten sie nicht tun sollen. Denn jetzt hat sich ihr Cholesterinspiegel, wer weiß wie, hoch eingestellt. Die Bibel macht das anders. Was die Bibel uns vorschlägt, ist ohne Nebenwirkung. So wie wir es hier lesen in Lukas 21. Und das schafft die Bibel mit einem einzigen Vers und zu sagen. Nun, ich nehme noch mal einen anderen Text dazu aus dem Buch Sirach, von dem Luther sagt, diese Bücher gehören nicht direkt zur Heiligen Schrift, aber sie sind doch gut zu lesen. Und wenn sie gut zu lesen sind, dann wollen wir das auch mal tun. Aber wenn man diesen Text noch mal nachliest, nehmen Sie unbedingt die Luther-Übersetzung. Denn nur bei Luther ist das in dieser Klarheit und auch in dieser würzigen Sprache ausgedrückt. Und da heißt es, zu unserem Thema, mein Kind, prüfe, was deinem Leibe gesund ist und siehe, was ihm ungesund ist, das gib ihm nicht. Denn allerlei dient nicht jedermann, so mag auch nicht jedermann allerlei. Überfülle dich nicht mit allerlei leckerer Speise und friss nicht zu gierig. Denn viel Fressen macht krank und ein unersättlicher Fraß kriegt das Grimmen. Viele haben sich zu Tode gefressen. Wer aber mäßig ist, der lebt desto länger. Da soll man einander sagen, die Bibel wäre schwer zu verstehen. Wir sind ja in der außergewöhnlichen guten Lage, dass die Luthersprache in der Bibel genau unsere Muttersprache ist. Denn unsere Sprache, die wir sprechen, die hochdeutsche Sprache, ist ja überhaupt erst entstanden dadurch, dass Luther die Bibelübersetzung gemacht hat. Also besser geht's überhaupt nicht. Wenn wir die Lutherbibel lesen, dann ist das genau unsere Muttersprache. Großartig. Und hier sehen wir, auch hier wird uns dieses in dieser Form gesagt, wie wir es mit Essen und Trinken halten sollen. Ich komme zu dem zweiten Punkt, nämlich zu dem Bereich Naturwissenschaft. Die Werke der Schöpfung bezeugen uns, dass ein Gott ist. Das lesen wir im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 20, wo es heißt, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das ist ein sehr zentrales Wort aus dem Neuen Testament. Und dieser Text sagt uns, jeder Mensch, der über diese Erde geht, kann aus den Werken der Schöpfung schließen, dass ein ewiger Gott sein muss. Das ist auch der Grund, warum wir auf der ganzen Erde, in allen Völkern, so viele Religionen kennen. Die Leute haben nachgedacht und haben erkannt, es muss einen Urgrund geben, einen Gott, von dem das alles stammt. Ich möchte es mal so sagen, 5 Minuten nach dem Tode gibt es keine Atheisten mehr, weil sie alle sehen, sie haben falsch gedacht. Wenn wir dieses Bild sehen, das ist in der Felswand in Südakota, da sehen wir 4 Präsidentenköpfe, ganz links oben George Washington, der erste Präsident. Wenn ich jetzt hier heute Abend sagen würde, das ist so entstanden im Laufe von vielen Jahren, Millionen, durch Wind und Wetter, durch Sonne und Regen und Frost und Hitze und Sturm und was es alles so gibt in der Natur, und dadurch hat sich das im Laufe der Zeit so entwickelt. Was sollten Sie mit mir machen? Rausschmeißen. Ganz einfach raus. So einen Blödsinn kann man doch nicht erzählen. Das ist doch genial gemacht. Hier waren Künstler am Werk, die umgehen konnten mit Meißel und die handwerklich begabt waren und künstlerisch begabt waren und die bekannten Präsidenten umgesetzt haben in dieser Weise. Das erkennen wir, dass das Design ist, dass das gemacht ist, dass das kann nicht Zufall sein, so etwas. Aber, und jetzt kommt das Merkwürdige, was wir hier sehen, eine Blüte von einem Kaktus, unglaublich schön gestaltet. Das repräsentiert Leben, ist äußerst komplex. Und was sagen wir Menschen im 21. Jahrhundert weithin? Das hat sich zufällig im Laufe von Jahrmillionen entwickelt. Was sollte man mit so einem machen, der so etwas sagt? Naja, genauso, wie ich vorhin sagte, rausschmeißen. Weil das einfach nicht fassbar ist. So etwas kann nicht von alleine entstehen, auch nicht in Jahrmillionen, auch nicht durch Wind und Wetter, auch nicht durch Ursuppen oder irgendetwas, was wir uns an Szenarien vorstellen können. Das ist geniale Gestaltung. Und es repräsentiert Leben. Heute können wir wissenschaftlich überhaupt nicht beschreiben, was Leben ist. Wir kennen Leben nur anhand einiger Äußerungen. Aber kein Wissenschaftler, kein Biologe dieser Welt kann genau definieren, was Leben überhaupt ist. Dann sagen wir, das hat sich zufällig entwickelt. Glauben Sie das niemals mehr, wenn das Ihnen einer sagt. Das ist hervorragend und genial konstruiert. Oder diese Orchideenblüte, wie genial das gemacht ist. Und am Anfang steht hier ein ganz kleines Samenkorn, wo die gesamte Information darin enthalten ist, wie eine solche Blüte geformt sein soll, welche Farben sie hat und wie die gesamte Konstruktion dieser Pflanze geschieht. Oder hier das Gehäuse eines Seeigels, auch das ist sehr genial gemacht, auch schön gemacht. Und dann hier noch in Kalk geformt. Und hier sehen wir einen dicken Baum. Natürlich hat dieser Baum eine riesige Krone. Und jetzt sehen wir sofort ein Problem. Woher weiß der Baum, wie dick er sein muss, um so viele Tonnen der Krone tragen zu können? Woher weiß er das? Ich habe an der Technischen Universität in Hannover studiert und habe Vorlesungen in Statik und Festigkeitslehre, alle diese Dinge gehabt. Aber ich habe nie gesehen in einer Vorlesung, dass da ein Baum dabei war. Nie. Da frage ich mich doch, woher weiß der Baum das, wie dick er sein muss? Das sind doch komplizierte Differentialgleichungen, die gelöst werden müssen. Das macht man auf Computern heute, indem man die Gleichungen dort hineingibt. Und wenn sie nicht geschlossen lösbar sind, wird das noch numerisch gemacht. Aber hier der Baum, woher weiß der das? Und das funktioniert. Wenn die Krone größer wird, wird der Baum dicker. Das passt alles zueinander. Da sehen wir doch, das ist unglaublich genial gemacht. Dieser Baum muss doch tiefe Kenntnisse haben über Differentialgleichung, über Festigkeitslehre. Der muss sich auskennen in Mathematik, in all diesen Dingen. Das ist doch ganz logisch. Wenn wir einfach mitdenken, das ist doch die klare Konsequenz daraus. Aber kein Baum besucht eine Universität. Wie das? Nun, die Lösung ist ganz einfach. Dieser Baum hat einen genialen Schöpfer, der für ihn alles berechnet hat. Und die komplette Berechnung mit allem, was dazugehört, ist vereinigt in einem ganz kleinen Samenkorn. Da steht alles drin. Und zwar mit Hilfe eines Codes, den wir erst seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts kennen, der DNS-Code, bei dem es 4 Buchstaben gibt: Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Mit Hilfe dieser 4 Buchstaben wird alles ausgedrückt, was der Baum wissen muss. Genial gemacht. Wir wissen heute aufgrund der Naturgesetze der Information, dass keine Information durch Zufall entstehen kann. Durch kein Experiment ist so etwas gezeigt worden. Information entsteht immer und grundsätzlich nur durch Intelligenz, niemals anders. Jeder Brief, alles, was wir schreiben, jedes Buch, alles braucht Intelligenz, damit wir das schreiben können. Wir brauchen eine Kodierung, wir brauchen eine Sprache. Es ist sehr, sehr viel dazu nötig, um Informationen zu erzeugen. Die Evolution aber behauptet, Information kann von ganz allein entstehen. Es ist nie beobachtet worden in keinem Labor dieser Welt. Da frage ich mich, was ist das eigentlich bloß für eine schreckliche Theorie? Es wird ja richtig benutzt zum Verdummen. Sowas kann man doch nicht glauben. Es ist unmöglich. Wir sehen, die Werke der Schöpfung bezeugen uns ganz deutlich, dass ein genialer Urheber da vonnöten ist. Hier sehen wir eine ganz bestimmte Pflanze, das ist die Kannenpflanze. Diese Pflanze gedeiht auch auf Böden, wo es wenig Mineralstoffe gibt. Und was macht die Pflanze? Sie sammelt Fliegen und Mücken ein und lebt davon, sie verdaut die. Da unten ist so eine Art Magensäure drin in diesem Kelch. Und die Fliegen, die gehen dort hinein. Und wenn sie in dieser Kanne drin sind, dann wollen sie natürlich raus, weil sie merken, hier gibt es kein Futter. Hier wird man nur, wie man sieht, die anderen Fliegen, die werden schon verdaut, also so schnell wie möglich raus aus der Kanne. Und was machen sie? Sie versuchen, an der Wand hochzukrabbeln. Aber es geht nicht. Nun wissen wir doch, dass Fliegen senkrecht an einem Spiegel hochgehen können. Sie können sogar an einer Decke krabbeln. Gar keine Frage, weil sie Saugnäpfe haben und sich dann an einer total glatten Fläche festhalten können. Ja, dann können die das doch hier auch machen. Tun sie auch, wollen sie auch. Und sie versuchen hochzukrabbeln und dann werden die Saugnäpfe, die sie haben, verstopft. In einer Wachsschicht, die da innen ist. Und so rutschen sie immer tiefer rein, bis sie unten da verdaut werden. Ich las neulich einen wissenschaftlichen Aufsatz, hatte jemand geschrieben, einen Artikel mit der Überschrift Rutschbahn ins Verderben. Ja, so kann man es bezeichnen. Das ist eine Rutschbahn ins Verderben, wer erstmal hier reingerutscht ist. Ich komme nachher später noch einmal auf diese Kannenpflanze zurück. Auf diesem Bild sehen wir einige Tannenzapfen. Und da fällt auf bei diesen Zapfen, dass die Elemente nicht willkürlich angeordnet sind, sondern sie befinden sich auf Spiralen. Interessante Konstruktion, wie wir es hier sehen, diese Spiralen, die rundherum angeordnet sind. Hier ein Zapfen von einer Lerche, auch hier können wir deutlich diese Spiralen sehen. Und das hat etwas zu tun mit Mathematik, dass die so angeordnet sind. Und diese Mathematik hat etwas zu tun mit einem Mathematiker, der im Mittelalter lebte, und zwar ist das Herr Fibonacci. Der Fibonacci ist ein sehr wichtiger Mathematiker auch für uns, denn er hat das Zahlensystem eingeführt, mit dem wir heute rechnen. Das Zahlensystem, das die Römer erfunden hatten, das war völlig ungeeignet, um damit rechnen zu können. Und darum haben wir diesem Mann sehr viel zu verdanken, weil er unser Zahlensystem hier in Europa eingeführt hat. Nach ihm ist auch eine bestimmte Zahlenreihe benannt, eine sehr simpel aussehende Zahlenreihe. Die fängt an mit Die erste Zahl heißt 1, die zweite heißt 2, sehr einfach. Und die dritte gewinnt man dadurch, dass man die beiden vorherigen addiert. Also 1 plus 2 gleich 3. Dann 2 plus 3 ergibt 5. Dann 3 plus 5 ergibt 8 und so weiter. Wir sehen also eine Reihe, die dadurch entsteht, dass man die beiden vorherigen Glieder addiert und so kommt man auf die neue Zahlenreihe. Diese Reihe nennt man die Fibonacci-Reihe. Ich habe hier mal die ersten 90 Zahlen ausgedruckt und wir sehen, diese Zahlen werden immer größer. Man kann auch eine schöne Formel angeben, wer Spaß hat an Formeln. Nach dieser Formel kann man die einzelnen Fibonacci-Zahlen auch berechnen. Wenn man zum Beispiel wissen will, wie die tausendste Fibonacci-Zahl aussieht, nicht, dann kann man das mit Hilfe dieser Formel tun. Und dann sieht man, das ist schon eine sehr große Zahl, die hat nämlich 209 Ziffern. So kann man das also berechnen. Bezüglich der Fibonacci-Zahlen gibt es in Amerika eine Zeitschrift, die vierteljährlich erscheint. Und jedes Mal erscheinen neue Artikel über die Fibonacci-Zahl. Also wenn jemand nochmal eine Doktorarbeit schreiben will, hier von den jungen Leuten, gar keine Frage, das Thema steht schon fest, irgendetwas zu schreiben über die Fibonacci-Zahlen. Da gibt es noch so viel Neues zu entdecken, das ist ohne Ende. Also ein sicheres Thema und es macht sicher auch viel Freude, an diesen Zahlen zu arbeiten. Nur fällt auf, wenn wir uns die Werke der Schöpfung ansehen, dass viele Dinge organisiert sind nach dieser Fibonacci-Reihe. Hier sehen wir bei der Lilie 3 plus 3 Blütenblätter und 3 haben wir ja vorhin gesehen, ist eine Fibonacci-Zahl. Beim Mohnsamen sehen wir 13 Rippen und 13, falls wir uns noch erinnern, ist auch eine Fibonacci-Zahl. Merkwürdig, warum gerade Fibonacci-Zahlen? Hier ein Storchenschnabel mit 5 Blütenblättern, eine Nelke auch 5 Blütenblätter, hier Romanescu mit 13 Spiralen. Es fällt auf, sehr häufig, nicht immer, kommt die Fibonacci-Zahl vor bei den Blüten und überhaupt in der Schöpfung. Hier sehen wir eine Sonnenblume, den Korb einer Sonnenblume mit den Kernen, wie sie hier angeordnet sind. Und es fällt auf, dass jeder Kern, den wir hier sehen, im Schnittpunkt zweier Spiralen liegt. Also wo sich eine links drehende und eine rechts drehende Spirale kreuzen, da ist immer jeweils ein Sonnenblumenkern. Hier sehen wir das nochmal aufgezeichnet, diese Spiralen. Hier zum Beispiel 55 links drehende und 89 rechts drehende Spiralen. Was sind das für Zahlen, 55 und 89? Natürlich Fibonacci-Zahlen. Und zwar zwei benachbarte Fibonacci-Zahlen. Merkwürdig. Da kann man die Frage stellen, warum das eigentlich? Woher weiß die Pflanze etwas von Fibonacci und von dieser Mathematik? Das ist ja direkt auffällig. Und man kann sogar die einzelnen Sonnenblumenkerne mathematisch beschreiben. Das macht man so, indem man irgendeinen Kern N zunächst mal damit anfängt. Dann geht man um 137,5 Grad weiter. Das ist gerade die Aufteilung von 360 Grad nach dem sogenannten goldenen Schnitt. Dann hat man den nächsten Kern, N plus 1. Dann weitere 137,5 Grad, kommt man zum nächsten Kern. Und auf diese Weise kann der ganze Korb beschrieben werden mit Hilfe einer mathematischen Formel. Und jetzt schauen wir uns einmal an, warum das so ist. Hier sehen wir den Korb mit dieser Aufteilung von 137,5 Grad. Und dieser Korb, haben wir auch vorhin gesehen, der ist wunderbar angeordnet. Da gibt es keine Leerräume. Da ist nichts irgendwo dazwischen, wo kein Kern sitzt. Wenn wir diese Aufteilung nur ein ganz klein wenig verändern würden, nämlich die 137,5 Grad auf 138 erhöhen würden, also nur ein ganz klein wenig, mit bloßem Auge würden wir das gar nicht erkennen, dann ergäbe sich eine Struktur, die so aussieht wie hier und wir sehen, ein großer Teil der Fläche wäre leer. Da wäre überhaupt keine Besetzung. Und wenn wir den Winkel etwas verkleinern, es kommt eine andere Struktur raus, aber auch da gibt es sehr viele Leerräume. Jetzt sehen wir, warum das so gemacht ist. Diese Struktur mit Hilfe der Fibonacci-Zahlen und dann auch noch mit der Zahl des goldenen Schnittes verknüpft, ergibt eine Anordnung auf der Sonnenblume, die dann so optimal schön aussieht, wo das richtig voll gefüllt ist. Das ist der tiefe Grund. Nun frage ich mich natürlich, woher weiß die Sonnenblume, dass man das so machen muss, mit dieser genauen Winkelzahl und dann so viele Spiralen auf einem Korb anordnen, dass das zwei benachbarte Fibonacci-Zahlen rauskommen? Und die Antwort ist ganz klar und eindeutig, ein Schöpfer hat das vorausgedacht und die gesamte Mathematik hineingeschrieben in einen Sonnenblumenkern, wo die Information drin steckt. Also wer viel Mathematik betreiben will, der sollte einen Sonnenblumenkern essen, dann schluckt er nämlich sehr, sehr viel Mathematik. Das lohnt sich wirklich. Wir sehen, das Ganze ist sehr genial konstruiert. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und verlassen die Fläche und machen eine räumliche Struktur von Blütenanordnungen, dann ist das nicht mehr mit Hilfe der Fibonacci-Zahlen zu beschreiben, dann wird die Mathematik noch viel, viel komplizierter. Und es funktioniert auch. Wir sehen also, da stecken sehr, sehr viele Ideen dahinter, sodass wir aus diesen Werken erkennen können, dass hier ein weiser Schöpfer am Werke war. Auf diesem Bild sehen wir ein Detail von einem Kolibakterium. Wir haben Millionen und Abermillionen von diesen Kolibakterien in unserem Darmtrakt. Und die helfen uns jetzt gerade, das Abendessen zu verdauen. Und damit die immer an die Stelle hinfahren können, wo die höchste Nährstoffkonzentration ist, da haben sie Motoren, die sie dorthin bringen. Das sind Elektromotoren und daran hängt das Flagellum, das mit hoher Geschwindigkeit dreht. Jetzt ist natürlich die Frage, woher bekommt so ein Kolibakterium den Strom? Eigentlich brauchte man so im Darmtrakt natürlich genauso viele Millionen von Steckdosen mit kleinen Steckern, sodass die alle ihren Strom kriegen. Aber das wäre ein tolles Durcheinander in unserem Darmtrakt. Und da hat der Schöpfer sich das anders überlegt und hat gesagt, ich werde gleich das gesamte Kraftwerk für die Stromerzeugung in so ein Bakterium gleich mit einbauen. Das hat er auch gemacht. Also in so einem winzig kleinen Bakterium, das wir mit bloßem Auge gar nicht sehen können, ist also ein Kraftwerk eingebaut und da sind 6 Elektromotoren, das sind die kleinsten Motoren, die es überhaupt gibt. Keine Firma der modernsten Elektrotechnik ist in der Lage, einen solchen Motor nachzubauen. So klein, so genial gebaut. Und das funktioniert auf allerkleinstem Raum. Mehr noch, so ein Kolibakterium kann sich in 20 Minuten kopieren, sodass ein ganz neues Bakterium da ist. Auch wieder mit 6 Elektromotoren, mit einem eigenen Kraftwerk, mit einem Computersystem zur Verarbeitung der Information. Das wäre ungefähr so, wenn ich hier auf meinem Laptop einen Befehl geben würde, Copy Computer, dann müsste in 20 Minuten hier ein zweiter Computer stehen. Das ist etwa das, was da passiert beim Kolibakterium. Und das soll sich alles von alleine entwickelt haben, so glauben heute viele Leute. Und das kann ich absolut nicht glauben. Und ich werbe dafür, dass man diesen Gedanken grundsätzlich und grundlegend aus unserem Denken verbannt. Denn das ist absolut gar nicht wissenschaftlich und entspricht überhaupt nicht den Fakten, die wir in den Werken der Schöpfung sehen. Aber nicht nur im Mikrokosmos, im Kleinen sehen wir etwas von den Werken der Schöpfung. Auch im Makrokosmos wird uns das gezeigt, was die Bibel auch sagt, dass am Anfang ein Schöpfer war, der das alles gemacht hat. Und bei den Sternen ist es so, dass die Zahl der Sterne, darüber geschrieben steht im Jeremia 33, Vers 22, wie man das Himmelsheer nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann. So viele Sterne gibt es. Wenn man die Sterne zählen wollte, so reicht kein Menschenleben dazu aus. Und darum machen wir das jetzt mit einem Computer. Wir nehmen einen sehr schnellen Computer, der 10 Milliarden Rechenoperationen in einer Sekunde ausführen kann. Und den lassen wir mal zählen. Der schafft also in der ersten Sekunde 10 Milliarden Sterne. Zweite Sekunde 20 Milliarden Sterne, dritte Sekunde 30 Milliarden Sterne. Wie lange muss der zählen, bis er die Zahl der Sterne einmal durchgezählt hat? Hier sehen wir die Zahl 10 hoch 25. Das ist die Zahl, die heute von der Stellarstatistik angegeben wird. Wie lange muss der wohl zählen? Will mal jemand schätzen? Nun, ich habe es ausgerechnet, ich will es nennen. Dieser Computer müsste 30 Millionen Jahre ununterbrochen zählen mit dieser hohen Geschwindigkeit, um nur die Sterne durchgezählt zu haben. Und alle Sterne sind unterschiedlich. Die Bibel sagt uns, kein Stern kommt dem anderen gleich. Sie sind alle unterschiedlich. Das ist auch das Ergebnis der astronomischen Beobachtungen, dass man das so feststellt. Und dieser Schöpfer hat sogar die Sterne gezählt und sie mit Namen genannt. Ich habe mir mal überlegt, wenn man ein Buch nehmen würde und für jeden Stern eine Zeile nehmen würde für den Namen und dann alle diese Sterne in Büchern schreiben würde. Ist immer interessant zu wissen. Wie viele Bücher braucht man? Das ist auch wieder so eine Zahl, die niemand schätzen kann. Das muss man ausrechnen. Die Entfernung von der Erde bis zum Sirius, das sind 8,7 Lichtjahre. Und das Licht legt in einer Sekunde 300.000 Kilometer zurück. Wenn wir jetzt die Bücher mit den Namen nebeneinander legen und wir machen einen Stapel bis zum Sirius, 8,7 Lichtjahre, würde das reichen, um alle Sternennamen unterzubringen? Nein, reicht nicht. Ich habe es ausgerechnet. Wir müssten einen Stapel haben, der noch 250 Mal höher ist als die Entfernung von der Erde bis zum Sirius. Und da können wir gleich eine gute Schlussfolgerung ziehen. Das kann nur ein Schöpfer tun, der allwissend ist und allmächtig ist und der alle Dinge weiß. Der kann so etwas tun. Jetzt komme ich zum dritten Bereich. Aus dem zweiten Bereich konnten wir deutlich schließen, dass ein Schöpfer sein muss, ein Urheber, ein unendlich intelligenter Schöpfer, der alle Macht hat, um sowas tun zu können. In dieser Woche bekam ich einen Anruf von einer Frau aus Jena und sie sagte, haben Sie ein Argument dafür, dass man der Bibel glauben kann, dass das auch ein Atheist verstehen kann? Gibt es ein Argument, das wirklich ganz treffend ist? Ich sage, es gibt viele Argumente, aber ich sage, das beste Argument aus meiner Sicht ist, das sind die Prophetien. Die Bibel enthält nämlich 3268 Prophetien, die sich genau so erfüllt haben, wie es in der Bibel steht. Das ist ein Markenzeichen der Bibel. Das gibt es nirgendwo anders. Ich war in diesem Jahr in Kasachstan gewesen und wir hatten Zugang zu vielen Universitäten und haben immer die Hauptvorlesung bekommen, um den Leuten biblische Botschaft bringen zu können. Und eine Frage, die mir immer gestellt worden ist, nach jeder Vorlesung, war die: Erklären Sie uns einmal den Unterschied zwischen der Bibel, worüber ja Sie ja so viel gesagt haben, und dem Koran. Ich fand, das war die beste Frage, die es gibt. Da habe ich so gesagt, ich sage, in der ganzen Welt gibt es nur ein einziges Buch, in dem eine so große Zahl von Prophetien enthalten sind, die sich bereits erfüllt haben. Das gibt es in keinem anderen Buch der Weltgeschichte. Dadurch ist die Bibel ausgezeichnet von allen sonstigen Büchern und ist damit ausgewiesen als das einzige Buch, das von Gott ist. Das haben sie akzeptiert, denn das sind Fakten. Da musste ich nicht einen einzigen Satz gegen den Koran sagen. Alle Bücher fallen ganz mächtig dagegen ab, wenn wir es mit der Bibel vergleichen. Und so wollen wir uns jetzt etwas mit den Prophetien beschäftigen. Es gibt keine Prophetie, die sich anders zugetragen hat, als sie vorausgesagt wurde. Wie gesagt, 3268 haben sich bereits erfüllt. Es gibt noch einige, die sich erfüllen werden. Die konnten sich ja noch nicht erfüllen, weil sie sich beziehen auf die Wiederkunft Jesu und einige Dinge der Zukunft, die sich aber auch dann noch so erfüllen werden. Davon können wir ganz sicher ausgehen. In dieser Welt wird alles kritisiert, was es gibt, auch die Wahrheit. Das hat Jesus erlebt, das erlebt jeder. Auch die Prophetien werden von Kritikern kritisch betrachtet. Und da sagen manche Leute, ja, die Prophetien der Bibel sind nicht klar erkennbar. Und dann sind sie die Sache los. Oder sie sagen, sie haben sich zufällig im Laufe der Geschichte erfüllt. Oder sie wurden erst nach der Erfüllung aufgeschrieben. Ich finde das gut, wenn die Leute Argumente, kritische Argumente vorbringen, aber dann müssen sie sich auch anhören, wie die Antwort dazu aussieht. Und diese Antwort möchte ich gerne darauf geben. Zunächst einmal möchte ich zeigen, dass sie klar erkennbar sind, das, was die Bibel an Prophetien nennt. Ich nehme als Beispiel Israels Zerstreuung und Rückkehr. Im 5. Buch Mose, da sagt uns Gott bezüglich Israel, denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Welt bis ans andere. Dazu wirst du unter denselben Völkern kein bleibend Wesen haben und deine Fußsohlen werden keine Ruhe haben. Gott sagt, wenn ihr ungehorsam werdet, meinem Wort, werde ich euch zerstreuen über alle Länder der Erde. Aber er sagt nicht nur, dass er sie zerstreuen wird. Jetzt kommt erst das große Problem. In Jeremia 16, sie sind immer noch zusammen, da sagt er, er wird sie auch zurückbringen. Und das lesen wir in Jeremia 16, wo da steht, darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel geführt hat, aus dem Lande der Mitternacht und aus allen Ländern, dahin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Eine sehr, sehr gewagte Prophezeiung. Die werden erst zerstreut über alle Länder, dann werden sie wieder zurückgebracht. Ich bin in vielen Ländern der Erde gewesen und habe immer wieder in USA oder Südafrika Menschen getroffen mit einem deutschen Namen, Müller oder Schulze. Oh, ich denke, dann kannst du mit den Leuten nochmal Deutsch sprechen. Und dann verstanden die kein Wort Deutsch. Dann sagten sie, ja, mein Großvater, der ist mal ausgewandert aus Deutschland und jetzt sind wir Amerikaner geworden oder Südafrikaner oder sonst was. Sie haben sich vermischt dort mit den Menschen, die dort wohnen. Die Juden nicht. Sie sind Juden geblieben und darum konnten sie auch zurückgeführt werden, so wie Gott das sagt. Das Land der Mitternacht, das hier ernannt wird, ist in der Sprache der Bibel das Land im Norden von Israel. Es ist bemerkenswert, dass Jerusalem und Moskau auf demselben Längengrad liegen. Seit 1989 sind aus der ehemaligen Sowjetunion 840.000 Juden zurückgekehrt. Das ist heute ein Sechstel aller Juden im heutigen Israel. Mit der russischen Sprache kommt man heute in Israel sehr gut durch, weil es sehr viele sind, die aus der früheren Sowjetunion gekommen sind. Und genau dieses Land wird in besonderer Weise bei Jeremia erwähnt. Den Namen Sowjetunion gab es ja noch nicht zur Zeit von Jeremia. Aber Gott konnte sagen, das Land im Norden, da werden sehr, sehr viele zurückkommen. Und das ist geschehen. Wir sehen also, das hat sich erfüllt. Und zwar, die meisten von uns sind Zeitzeugen der Rückkehr Israels. Denn seit 1989 sind die Juden aus der Sowjetunion, der früheren Sowjetunion, zurückgekehrt. Das hat sich vor unseren Augen erfüllt. Das sind markante Zeichen, die wir sehen, markante Zeichen der Erfüllung biblischer Prophetie. Als Informatiker hat mich das natürlich gereizt, einmal auszurechnen, wie gewiss das wohl ist, wenn man 3268 prophetische Aussagen hat. Nun, ich gehe mal dieser Frage jetzt nach. Sie haben sich zufällig im Laufe der Geschichte erfüllt. Vielleicht haben wir dieses Argument auch schon mal gehört. Nun, dem können wir nachgehen. Und das wollen wir tun. Ich mache jetzt einmal Folgendes. Ich werde jetzt für jede Prophetie, die in der Bibel vorkommt, eine Grundwahrscheinlichkeit von 50% annehmen. Das heißt, 50-50, kann sich erfüllen oder nicht. Das ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, die ich hier rechnerisch annehme. Das gibt mir die Möglichkeit, sehr einfach zu rechnen. Aber gleichzeitig habe ich eine sehr hohe Sicherheit eingebaut, weil ich damit auf der absolut sicheren Seite liege. Für die Rückkehr Israels müsste ich eine Wahrscheinlichkeit ansetzen von 1 zu 1 Milliarde oder vielleicht 1 zu 1 Billion, dass so etwas möglich ist nach fast 2000 Jahren. Das ist so unwahrscheinlich, wie wer weiß was. Aber auch hier rechne ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von 50% oder 0,5. Ja, nun können wir anfangen zu rechnen. Ich sehe, wir sind alle noch so frisch und so werden wir jetzt einfach mal so richtig in die Mathematik einsteigen. Also, nehmen wir einmal an, in der Bibel gäbe es nur eine einzige Prophetie. Nun, wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit, dann nach meinem Modell, dass sich das erfüllt? 0,5, also 50%. Und jetzt müssen wir nur noch eine einzige Regel lernen, dann sind wir schon mathematisch fertig damit. Wenn man zwei unabhängige Ereignisse hat, dann muss man die Einzelwahrscheinlichkeiten miteinander multiplizieren. Das bedeutet also, wenn wir zwei Prophezeiungen in der Bibel hätten, die unabhängig voneinander sind, dann müsste ich rechnen 0,5 mal 0,5. Und das schaffen wir auch noch, 0,25. Gäbe es in der Bibel drei prophetische Aussagen, dann müssten wir rechnen 0,5 mal 0,5 mal 0,5. Ja? Also so geht das. Und jetzt sehen wir schon hier, wenn die Bibel 3268 Prophetien enthält, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass alle diese 3268 prophetischen Aussagen sich erfüllen, also zufällig erfüllen, 1,7 mal 10 hoch minus 984. Jetzt haben wir die Sache schon mal rechnerisch gepackt. Das ist eine sehr, sehr kleine Zahl, wie wir sehen. Das wäre eine Zahl 0, und dann folgen 983 Nullen nach dem Komma. Und dann kommt die Ziffer 1,7. Ja? Das ist eine sehr kleine Zahl. Wir fangen vielleicht oben in der Ecke dieser Gemeinde an, die Null zu schreiben, Komma. Und bei entsprechender Größe der Nullen können wir hier einmal um die Kirche herum die Nullen schreiben. Dann haben wir eine Vorstellung von der, wie klein diese Zahl ist, wie unwahrscheinlich das ist. Aber ich bin noch nicht damit zufrieden, weil wir doch alle merken, von einer solchen Zahl haben wir eigentlich überhaupt keine Vorstellung. Und darum wollen wir uns jetzt eine Vorstellung verschaffen. Vielleicht gibt es Leute unter uns, die Liebhaber von Ameisen sind. Haben wir sicher schon im Garten gehabt oder sonst wo, vielleicht nicht im Wohnzimmer, dann brauchen wir sie nicht so sehr. Aber ich mache mal ein Modell mit Ameisen. Und zwar, hier auf dem Bild sehen wir 5 Ameisen. Davon sind 4 Ameisen schwarz und eine ist rot. Also wenn ich jetzt diese 5 Ameisen in dieser Kombination in ein Glas tue und schüttle ordentlich und greife hinein und ziehe eine Ameise raus, dann ist die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gerade die rote Ameise erwische? Nun, das ist sehr einfach zu rechnen. 1/5, weil es 5 insgesamt sind, 1 durch 5, das ist 0,2. Also auch das schaffen wir noch ganz locker. So, jetzt die Frage, wie viele Ameisen brauchen wir modellmäßig, damit wir diese kleine Zahl, die wir eben schon genannt haben, uns das modellmäßig vorzustellen. Nun, ein Wasserglas habe ich hier mal ausgerechnet, da würden 20.000 Ameisen reinpassen. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, wenn da eine rote dabei wäre, die gerade zu finden mit verbundenen Augen, wäre 0,00005. Das ist eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit, dass wir die dann gerade packen. Aber wir sehen, wir sind noch weit, weit entfernt von dieser Zahl, die wir vorhin ausgerechnet haben. Eine Badewanne würde auch nicht reichen. Da würden 36 Millionen Ameisen reinpassen und dann noch dazu die eine rote. Und ich habe hier so eine grüne Zahl da hingeschrieben, die 25. Und das soll bedeuten, wenn die Bibel genau 25 Prophetien hätte, die sich erfüllt haben, dann würden wir mit einem Modell voller Ameisen das gerade im Gleichgewicht halten. Das wäre dann die gleiche Wahrscheinlichkeit. Ich habe zum ersten Mal so einen Vortrag über die Bibel in Portugal gehalten, an der Universität Lissabon. Und die Wissenschaftler hatten mir diese Frage gestellt, ob ich ihnen wohl mathematisch beweisen könnte, dass die Bibel wahr ist. Und da habe ich dieses Ameisenmodell gemacht und dann immer die Zahl gesteigert, weil es ja nicht ausreichte. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir werden ganz Portugal mit Ameisen zuschütten. Und zwar eine Schicht von 5 Metern Höhe. Portugal hat 92.000 Quadratkilometer. Nun kann man ausrechnen, wie viele Ameisen man da unterbringen kann. Und irgendwo ist jetzt unsere rote Ameise. Und wie finden wir die? Nun, wir nehmen ein Flugzeug und fliegen über Portugal. Und dann sagen wir dem Piloten, jetzt Sturzflug in diese Ameisen hinein. Dann machen wir die Tür auf und greifen eine Ameise und schauen uns an, wie sieht sie aus. Die Wahrscheinlichkeit, jetzt gerade die rote zu erwischen, die ist 10 hoch minus 20 etwa. 10 hoch minus 20, diese Zahl, müssen wir uns einmal merken, das ist eine Zahl in der Physik. Wenn ein Ereignis diese Wahrscheinlichkeit hat, diese kleine Wahrscheinlichkeit, dann sprechen wir von einem Ereignis, das in unserer Welt nicht mehr eintritt. So klein ist die Wahrscheinlichkeit. Wir haben also jetzt die Grenze erreicht des Möglichen. Aber wir sehen auch hier, das ist zu wenig. 10 hoch minus 20, das reicht nicht. Was müssen wir machen? Die Zahl der Ameisen erhöhen. Und ein Wissenschaftler schlug mir damals vor in Portugal, ja, sie müssen die ganze Erde zudecken, aber nicht mit 5 Metern, sondern eine Schicht von 10 Metern Ameisen. Und ich fragte noch nach, auch die Ozeane auch zu decken. Ja, sagte, die Ozeane auch. So, dann haben wir das so gemacht, die ganze Welt zugedeckt mit Ameisen. Und das wird dann schon ein bisschen schwieriger, diese Route zu finden. Wir würden dann wieder einen Düsenjet nehmen und würden meinetwegen 10 Stunden in einer beliebigen Richtung fliegen. Und dann würden wir zu dem Piloten sagen, jetzt Sturzflug runter. Und dann wieder würden wir schauen, nach dem Öffnen der Tür, ob wir gar die Route erwischt haben. Aber diese Wahrscheinlichkeit sehen wir, die wäre 10 hoch minus 24. Also es reicht noch lange nicht. Damit würden wir gerade 78 prophetische Aussagen der Bibel abdecken. Was machen wir jetzt? Jetzt schlagen wir ordentlich zu. Jetzt füllen wir ein ganzes Universum mit Ameisen. Wir haben vorhin gehört, wie viele Sterne es etwa gibt. Also nicht nur der Raum der Sterne wird gefüllt, sondern auch der Zwischenraum. Alles wird mit Ameisen ausgefüllt. Ein volles Ameisenuniversum. Und irgendwo in diesem Universum ist dann unsere rote Ameise. Die ist jetzt natürlich sehr, sehr schwierig zu finden. Jetzt müssen wir eine Rakete nehmen, die mit Lichtgeschwindigkeit durch die Ameisen hindurch fegt. Und dann fliegen wir zum Beispiel 10 Millionen Jahre, so lange lebt gar keiner. Und dann würden wir die Luke aufmachen und schauen, ob da gerade die rote Ameise ist. Wir sehen schon, das ist jenseits jeglicher Vorstellungen. Aber das kann man alles so schön ausrechnen. Und ich habe die Wahrscheinlichkeit auch ausgerechnet. Sie ist 10 hoch minus 86 und das würde entsprechen, wenn in der Bibel 288 Prophetien drinstehen würden. Dann würde das mit einem vollgefüllten Universum mit Ameisen gerade repräsentiert sein, wenn da nur eine rote Ameise drin ist. Was machen wir jetzt? Wir müssen ja zum Ziel kommen, es hilft ja alles nichts. Naja, wir nehmen jetzt mehrere Universen, die es ja gar nicht gibt. Vielleicht 10 Universen oder 100. Ja, meinetwegen auch 1000. Wie viel nehmen wir? Das ist die Frage. Nun, jetzt machen wir es nicht mehr durch sukzessive Erhöhung. Jetzt rechnen wir einmal aus, wie viele Universen wir brauchen, damit wir Gleichheit haben. Nun, das habe ich jetzt hier ausgeführt und ich will das Ergebnis nennen. Wir brauchen 5 mal 10 hoch 896 Universen. Das wäre eine 1 mit 896 Nullen. Bitte beachten wir, das ist nicht die Zahl der Ameisen, das ist die Zahl der Universen, die alle mit Ameisen proppedicke voll gefüllt sind. Und in irgendeinem dieser Universen befindet sich unsere eine rote Ameise und die gilt es zu finden. Jetzt haben wir Gleichheit. Das entspricht modellmäßig der Erfüllung von 3268 prophetischen Aussagen. Jetzt sind wir endlich am Ziel. Und wir sehen, wenn wir das so ausrechnen, dann ist das eine Zahl jenseits jeglicher Vorstellung. Ein Kritiker sagte mir neulich, naja, vielleicht hat derjenige, der die Zahl der Prophezeiungen gezählt hat, sich verrechnet. Dass das nicht 3268 sind, sondern vielleicht nur 3100. Und auch darauf möchte ich eine Antwort geben. Ich rechne mal ganz großzügig nur mit der halben Anzahl. Nicht 3268, sondern 1634. Und da kommen immer noch 10 hoch 406 Universen heraus. Also wir sehen, das ist jenseits jeglicher Zahlenvorstellungen, die wir uns machen können. Jetzt haben wir sehr viel Mathematik gemacht, sehr viele Modellvergleiche. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Was ist die Schlussfolgerung daraus? Das ist ja bei jeder Wissenschaft wichtig. Was sind die Schlussfolgerungen aus unseren Berechnungen? Die möchte ich jetzt folglich jetzt ziehen. Daraus haben wir erkannt, es ist unmöglich, dass die erfüllten prophetischen Aussagen sich zufällig erfüllen konnten. Also der Einwand, die Prophetien haben sich im Laufe der Zeit zufällig erfüllt, ist damit mathematisch widerlegt. Das kann niemand mehr sagen, dass sich das zufällig erfüllt hat. Niemand mehr. Das ist hier ganz klar gezeigt. Die zweite Schlussfolgerung, die wir ziehen können, ist die, da die prophetischen Aussagen sich nicht zufällig erfüllen konnten, bedarf es eines allmächtigen und allwissenden Gottes, der die Prophetien im Voraus nennen konnte und später aufgrund seiner Allmacht auch in die Realität umgesetzt hat. Derjenige, der das Volk Israel zurückgebracht hat, das war Gott. Er hat sie zurückgebracht. Er hat die Situation in dieser Welt so geschaffen, dass sie zurückkommen konnten. Das ist sein Werk. Er hat auch die Vollmacht, die Allmacht dazu, die Prophetien zu erfüllen. Die dritte Aussage ist die, da die Erfüllung der Prophetien nur durch einen Gott möglich ist, haben wir durch unsere Rechnungen einen prophetisch-mathematischen Gottesbeweis erbracht. Wir können auch so sagen, die Idee des Atheismus wurde widerlegt. Zum Thema Gottesbeweis möchte ich ein paar Sätze sagen. Wenn man irgendwo das Wort Gottesbeweis benutzt, wird man sehr schnell die Antwort bekommen, Kant hat alle Gottesbeweise zerschmettert. Hat er. Nur er hatte keine Berechtigung dazu. Kant ist zwar ein Landsmann von mir in Ostpreußen, ich müsste eigentlich zu ihm halten, tue ich aber nicht. Denn hier hat er gründlich Unrecht. Er hatte nur einen Bruchteil der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute haben. Und darum müssen wir diese Frage völlig neu angehen und dürfen uns nicht auf einen Philosophen berufen, der vor 200 Jahren gelebt hat. Wir haben selbst einen Kopf, wir können selber denken und das wollen wir auch tun und wollen uns nicht daran hängen. Und das haben wir jetzt hier gemacht und haben festgestellt, und das ist ein ganz eindeutiger Gottesbeweis, und zwar ein prophetisch-mathematischer. So klar konnten wir das zahlenmäßig durchführen. Aber es geht noch weiter. Da bei unserer Betrachtung der Prophetien es um keinen anderen Gott ging, als um den lebendigen Gott der Bibel, können wir sagen, wir haben einen Gottesbeweis gemacht, nicht einen allgemeinen Gottesbeweis, sondern wir haben nachgewiesen, dass der Gott der Bibel sein muss, nicht irgendein Gott. Das ist auch sehr wichtig. Wir haben den Nachweis erbracht, dass mindestens alle diejenigen Teile der Bibel, die Prophetien benennen und ihre Erfüllung beschreiben, wahr sind. Nun, wenn sich 3268 Prophetien bereits erfüllt haben, können wir annehmen, dass sich auch die noch nicht erfüllten Prophetien, zum Beispiel die Wiederkunft Jesu, genauso planmäßig erfüllen werden. Wenn wir für große Teile der Bibel den Nachweis der Wahrheit erbringen konnten, dann ist es geradezu zwingend, dass die ganze Bibel wahr sein muss. Das ist das Ergebnis unserer Berechnung. Darum hat es sich gelohnt, einmal ein Stück weit auch mathematisch mitzudenken. Weil diese Schlussfolgerungen so wichtig sind, fasse ich sie nochmal zusammen in zwei kurz gefasste Schlussfolgerungen. Erstens, die Existenz eines allwissenden und allmächtigen Gottes wurde durch prophetisch-mathematischen Beweis nachgewiesen. Und zweitens, die Bibel ist von Gott und sie ist wahr. Das war ja unsere Ausgangsfrage gewesen, ist die Bibel von Gott oder ist sie von Menschen? Und wir haben gesehen, sie ist von Gott, sie muss von einem allwissenden Gott stammen. Und es ist kein anderer als der Gott der Bibel. Der Apostel Paulus macht sich das viel einfacher, indem er sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Das konnte er auch mit gutem Grund tun, denn Gott hat ihm das gesagt, denn die ganze Bibel ist wahr. Aber er hat nicht gesagt, ich verstehe alles. Auch als Apostel konnte er das nicht sagen. Niemand von uns kann behaupten, er hat die ganze Bibel verstanden. Wir haben immer Fragen, die wir noch haben, auch zur Bibel. Aber sie ist wahr, komplett wahr. Das haben wir nachgewiesen. Warum ist die Bibel wahr? Die Bibel selbst gibt uns die Antwort. Es gibt drei Autoren. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, heißt es im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Und Paulus sagt, ich habe es von keinem Menschen empfangen, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi empfangen. Galater 1, Vers 12. Und der dritte Autor, von ihm ist die Rede in 2. Petrus 1, Vers 21, wo es heißt, vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das sind die drei Autoren der Bibel. Gott hat Menschen berufen, die ihm dienen wollten, das auch getan haben und die dann das aufgeschrieben haben, was an Informationen Gott ihnen weitergegeben hat. Was ist nun die Hauptbotschaft der Bibel? Was ist das Allerwichtigste, was die Bibel uns mitteilen möchte? Uns Menschen hier im 21. Jahrhundert und auch schon zu allen Zeiten davor. Die Bibel sagt uns, ich bin verloren, aber es gibt einen Retter. Das ist die Hauptbotschaft der Bibel. Und dieser Botschaft wollen wir uns stellen. Die Bibel sagt uns, dass wir Menschen vom Sündenfall her alle verloren sind, so wie es in Römer 3 steht. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Alle sind wir da unter demselben Urteil. Und die Bibel sagt, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und verdammt werden heißt, in der Hölle zu sein. Ewig, nicht nur 100 Jahre, 1000 Jahre, sondern in alle Ewigkeit. Aus der Hölle kommt man nie wieder raus, wenn man da einmal drin ist. Nie wieder. Das müssen wir wissen. Das ist das, was die Bibel uns auch sagt. Und die Bibel sagt uns in Matthäus 25, Vers 26, da sagt der Jesus, und sie werden hingehen zur ewigen Strafe. Also die Menschen, die gesündigt haben. Und das haben wir alle. Wir sind damit alle verloren. Jetzt komme ich nochmal auf diese Kannenpflanze zurück. Wir Menschen, das ist die Beschreibung der Bibel, wir befinden uns alle in der Kanne. In der Kanne, die zum Verderben führt. Und niemand ist in der Lage, aus der Kanne rauszukrabbeln. Niemand. Aber jetzt kommt die Botschaft des Evangeliums, wo es heißt, es gibt einen Retter und der holt uns aus der Kanne raus. In Johannes 3, Vers 16 ist von diesem Retter die Rede. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn wir an ihn glauben, an Jesus Christus, wenn wir eine persönliche Entscheidung für ihn treffen und ihm folgen, dann sind wir raus aus der Kanne, dann haben wir ewiges Leben. Und das will uns Gott schenken. Und wenn das geschieht, wenn wir diese Botschaft für uns persönlich annehmen, dann geschieht das, was in Matthäus 25, Vers 46 der Jesus sagt, und sie werden hingehen, die Gerechten, in das ewige Leben. Wir sehen, es gibt das ewige Leben, den Himmel, es gibt die Hölle, die ewige Verlorenheit. Dazwischen gibt es nichts anderes und man kann es so ausdrücken, an einem dieser beiden Orte werden wir uns in Ewigkeit befinden. Ganz eindeutig, ganz klar, das sagt die Bibel, an einem der beiden Orte. Aber jetzt kommt die großartige Botschaft Jesu, dass er uns einlädt, dass wir in diesem Leben es festmachen, dass wir uns auf seine Seite schlagen und dann einmal im Himmel sind. Und das ist das, was Jesus tut. Er lädt uns ein zum Himmel. Und zwar deswegen, weil er uns liebt und nicht will, dass wir ewig verloren gehen. Das ist die Botschaft des Evangeliums, kurz zusammengefasst. Ich hielt irgendwo einen Vortrag und da kommt hinterher ein junger Mann zu mir. Und er sagte mir, was Sie heute gesagt haben, das hat bei mir eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen. Wenn Gott doch die Liebe ist, wie Sie gesagt haben, dann kann, und wenn er auch alle Macht hat, dann kann er doch die Tore des Himmels ganz weit öffnen und alle Menschen einladen und sie alle in den Himmel hineinnehmen. Alle, ohne Ausnahme. Wozu eigentlich das Kreuz Jesu, dass der Sohn Gottes auf diese Erde kommen muss und dort an einem Kreuz sterben muss? Wie schrecklich. Warum das Ganze? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, das ist die beste Frage gewesen, die mir je in meinem Leben gestellt worden ist, nach Vorträgen. Dieser Mann hat unglaublich gut mitgedacht. Das ist ja wirklich eine Frage. Wenn Gott allmächtig ist, dann kann er doch alle hineinlassen in seinen Himmel. Es ist doch keiner, der noch da drüber ist. Er entscheidet das doch alles. Und wenn er uns noch mitteilt in seiner Bibel, dass er die Liebe in Person ist, dann passt das doch wunderbar zusammen. Warum dann das Kreuz und warum die Hölle? Warum? Und da habe ich dem jungen Mann das so erklärt. Ich sage, stellen Sie sich vor, wenn Gott uns beide, so wie wir sind, in den Himmel hineinnimmt, was passiert dann? Genau dasselbe, was mit dieser Welt passiert ist. Am Anfang gab es eine einzige Sünde in dieser Welt, nämlich die Sünde, die das erste Ehepaar im Garten Eden getan hat. Und dann ist das eskaliert. Dann ging die Welt von einer Sünde kaputt. Dann gab es zwei Weltkriege mit Millionen, Abermillionen von Toten. Und wenn wir die Geschichte der Menschheit beschreiben wollen, dann ist das eine Geschichte von Kriegen, von Hass und von allen diesen sündhaften Dingen. Eine Sünde hat alles zerstört. Wenn Gott uns jetzt in den Himmel so hineinlässt mit unserer Sünde, was passiert dann? Hat er schon selbst die Antwort gegeben. Dann ist der Himmel bald dahin. Ich sage, genau das ist es. Und das will Gott nicht. Der Himmel soll ewig Himmel bleiben. In alle Ewigkeit. Da soll es keine Krankheit geben, keinen Tod, kein Leid, kein Geschrei, keine Sünde, kein Hass, keine Lüge. Alles das wird es dort nicht geben. Aber wir können nur hineinkommen, wenn jede Sünde vergeben ist. Und darum war Jesus am Kreuz und hat für die Sünde bezahlt. Das ist der Grund. Dieser Mann war pfiffig, er hatte die Fragen gestellt, ihm wurde die Antwort gegeben und hat er gesagt, ja, dann werde ich diese Botschaft für mich annehmen. Ich werde auch diesem Jesus folgen, damit ich dann auch einmal im Himmel bin. Ich sage, das ist sehr klug, was Sie da gesagt haben. Der hat auf der Stelle eine Entscheidung getroffen für Jesus Christus. Und er folgt diesem Herrn. Und den werden wir im Himmel wiedersehen. Wer sagt, ich brauche diesen Jesus nicht, ich brauche keinen Retter, ich komme schon selber durch, denn der manövriert sich selbst in die Hölle. Das muss man so deutlich sagen. Das will aber Gott nicht. Gott hat ja seinen Sohn in die Welt geschickt für uns, damit wir das ewige Leben haben, damit wir nach Hause finden, damit uns der Himmel geschenkt ist. Das ist der Wille Gottes. Das ist ja gerade seine Liebe, dass er seinen Sohn gegeben hat für uns, damit wir das Ziel erreichen können. Und darum gilt auch diese Einladung Jesu an diesem Abend, heute Abend. Dass wir uns auf den Weg machen können wie dieser junge Mann und sagen, Herr, hier bin ich, ich will dir folgen, mein Leben gehört dir. Und jetzt führe du mich bis zum Ziel. Das steht heute an. Und wenn wir das noch nie gemacht haben in unserem Leben, können wir es heute tun. Dabei beobachte ich, oft ist das gut, wenn manche Leute schon vielleicht 10 oder 20 oder wie viele Predigten gehört haben und schon Informationen über Gott haben und Informationen über Jesus schon bekommen haben. Aber nun erfahren sie, dieser Schritt ist nötig. Und dann kann man das tun. Und das ist so ein Tag vielleicht, dass wir das heute festmachen und dann in der Gewissheit nach Hause gehen, ich habe den Himmel gebucht. Jetzt weiß ich ganz genau, Ich werde einmal im Himmel sein. Diese Gewissheit will uns Gott schenken, wenn wir uns klar und eindeutig auf seine Seite stellen. Und so sind wir geladen, diese Entscheidung festzumachen. Wir machen gleich Folgendes: Ich werde dort die Treppe hochgehen und wir haben dort oben einen Raum. Ich habe mir das eben schon angesehen. Das ist ein großer, runder Tisch und da sind viele Plätze. Und dort können wir hinkommen, alle gleichzeitig, die das wollen. Und dann werde ich den Weg noch einmal anhand der Bibel aufzeigen, wie das geht, und ein Gebet sprechen. Wer will, kann das mitsprechen. Und er darf dann gewiss sein, wenn er das wirklich will, dass er den Himmel gebucht hat. Das steht jetzt an. Diese Möglichkeit schenkt uns Gott. Das haben wir nicht alle Tage. Aber Gott schenkt uns das hier und da, dass wir geladen sind und das festmachen können. Und wenn jemand sagt, ich bin mir nicht so ganz sicher in dieser Sache mit dem Himmel, aber dass es Jesus gibt, dass es einen Gott gibt, das weiß ich, dann ist man auch ein Kandidat, um zu kommen, um das festzumachen. Und vielleicht ist jemand mitgebracht worden vom Nachbarn oder Kollegen oder Kollegin oder wie auch immer, dann kann der Betreffende auch mitkommen. Ich erlebe das immer wieder, das finde ich so wunderbar, wenn jemand sagt, ja, ich habe meine Nachbarin mitgebracht, ich habe sie jetzt hier mitgebracht, jetzt sind wir gemeinsam gekommen. Und das kann man dort auch tun, weil wir einfach die Botschaft erklären wollen für jedermann, damit wir den richtigen Weg einschlagen. Jesus selbst lädt uns ein, dass wir uns auf den Weg machen. Das ist ein großes Geschenk, das er uns macht. Und darum möchte ich mit uns beten und ihm danken dafür. Und dann werde ich dort hochgehen, dass man dort hinkommen kann. Wir wollen beten. Wir haben lange gesessen. Wem es möglich ist, bitte ich, einmal aufzustehen. Ja, lieber Vater in dem Himmel, wir danken dir in Jesu Namen, dass wir wirklich gewiss sein können, die Bibel ist von dir. Sie ist nicht von Menschen, sondern du hast uns das Geschenk dieses ewigen Wortes gegeben. Und auch mit Hilfe dieses Wortes rufst du uns und du bezeugst uns, es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Und du lädst uns ein, dass wir einmal bei dir im Himmel sind. Ach ja, hilf uns, dass wir da nicht vorübergehen, sondern kommen und das festmachen. Dass wir diese Einladung für uns ganz persönlich annehmen. Herr, hilf uns, dass wir da dann nicht vorübergehen und einfach wieder nach Hause gehen. Gib Gnade, Herr, dass wir deinen Ruf akzeptieren und dir folgen. Ich möchte dir danken, dass du uns so eine große Möglichkeit schenkst, selbst zu entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen wollen. Danke für deine großartige Einladung, für deine liebevolle Einladung, die so voller Barmherzigkeit ist, weil du uns für den Himmel gewinnen möchtest. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, dass du so gut mit uns meinst. Amen.